Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Bei einer Fahrt über den Pötschenpass sind mir die Masten der Hochspannungsleitung ins Auge gefallen und habe mich wieder mal zu dem Thema Elektrizität, Elektrifizierung des Salzkammerguts gebracht. Ich habe im Podcast Welterbe Hallstatt schon einmal in einer frühen Episode über die Stufe 5 der Gosau-Werke, das Kraftwerk in Steg, gesprochen und möchte heute den Bogen spannen von der Entstehung der Gosau-Werke, Beginn des 20. Jahrhunderts in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, bis hin zu der doch kulturlandschaftsprägenden, starken Wirkung dieser metallenen, stählernen Hochspannungsmasten. Schon ein Jahrzehnt bevor Lenin seinen berühmten Ausspruch kundtat, dass Kommunismus Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes sei, also schon 1903 kam der geniale Gmundner Ingenieur Josef Stern auf die Idee, die Wasserkräfte des Gosautals zu nutzen. Er war damals noch mit der Kutsche unterwegs und im Gosautal gab es auch das Überschwemmungsthema. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, also 1897 bzw. 1899, gab es nicht nur im Salzkammergut, eigentlich im ganz Oberösterreich, katastrophale Hochwässer. Und da gab es eben die Idee, im Ursprungsbereich dieser Hochwässer, dort wo die Hochwässer entstehen, in den Gebirgstälern Stauseen, Speicher einzurichten. Und so einen natürlichen Speicher gab es schon über Jahrhunderte in Gosau. Das System dieser drei Gosauseen, hinterer Gosausee, Gosau-Lacke, vorderer Gosausee, dieses Wasserpotenzial wurde schon über Jahrhunderte zur Holzdrift genutzt. Und da gab es die Ideen, hier Rückhaltebecken zu bauen, um im Hochwasserfall an der Entstehung, an der Wurzel die Hochwässer zurückzuhalten und dann, wenn die Regenfälle, die Starkregenereignisse abgeklungen sind, das Wasser langsam abfließen zu lassen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gewann aber auch Elektrizitätserzeugung immer mehr an Bedeutung und das Salzkammergut ist die Pionierlandschaft der Elektrifizierung von Oberösterreich. Und da steht eben im Mittelpunkt Josef Stern, der mit seiner Gmundner Stern- und Haffall-Gesellschaft einerseits stark im Verkehrsbereich mit Bahnen tätig war, im Baubereich tätig war, die Firma gibt es auch immer noch, und in der Elektrizitätserzeugung. Zuerst begann es mit einem Kraftwerk in St. Wolfgang, es kamen Werke dazu, wie das Offenseewerk, wie das Werk am Traunfall, und eben dann wirklich als Höhepunkt dieser Elektrifizierungskampagne von Stern und Haffall die Gosau-Werke. Und die Gosau-Werke ist so eine wirkliche Kaskade, wo die Wässer von oben nach unten letztlich mit einer Höhendifferenz von über 500 Meter vom hinteren Gosausee bis zum Hallstätter See genutzt werden. Und für diese Gosau-Werke gab es in der ursprünglichen Konzeption 5 Stufen. Stufe 1 hinterer Gosausee, Stufe 2 die Seelacke, Stufe 3 der vordere Gosausee, Stufe 4 Gosau-Schmied und letztlich als Endstufe der Gosau-Werke das Kraftwerk Steg, die Stufe 5. Die Konzeption begann, die ersten Ideen 1903, Einreichung des Projekts 1907. Da waren dann sehr langwierige Verhandlungen erforderlich, denn es gab einerseits bereits Wasserrechte am Gosau-Bach, die schon im Besitz von anderen waren. Ein sehr interessanter Rechteinhaber waren auch die K&K Staatsbahnen, die auch zu dieser Zeit bereits an eine Elektrifizierung der Salzkammergutstrecke dachten. Der Prozess dauerte dann sehr lange. Da, glaube ich, werde ich einmal eine eigene Episode zur Elektrifizierung oder, wie es damals hieß, Elektrisierung der Salzkammergutbahn machen. Da gab es einerseits natürlich das Interesse, Kohle einzusparen und den Bahnbetrieb elektrisch zu führen. Andererseits gab es als Gegenspieler das K&K-Kriegsministerium, das von der Sabotageanfälligkeit von elektrischen Oberleitungen überzeugt war und daher beharrte, dass der Dampfbetrieb aufrecht blieb. Das ging weit über den Ersten Weltkrieg hinaus und heuer, vor 100 Jahren, 1924, wurde auf der Salzkammergutstrecke erstmals in Österreich auf einer Vollbahn, also mit der Standardspurweite, ein elektrischer Betrieb durchgeführt. Also die Salzkammergutbahn, vormals Kronprinz-Rudolfsbahn, war ein Jahr vor der Arlbergstrecke, die ging erst 1925 in den Betrieb. Und diese Wasserrechte mussten eben diesen Besitzern abgerungen werden. Da gab es berechtigt große Bedenken. Also es gab Bedenken der Mühlenbesitzer, der Sägewerksbesitzer. Es gab von Seiten der K&K Staatsforste, den heutigen Bundesforsten, Bedenken wegen der Holztrift. Damals war ja noch die Holztrift, das ging weit hinein bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, eigentlich das Haupttransportmittel des Holzes aus den Wäldern des Salzkammerguts. Es gab ja heute immer wieder bei Kraftwerksbauten Bedenken der Inhaber der Fischereirechte. Und das wurde in relativ langwierigen Verhandlungen mit entsprechenden Entschädigungszahlungen. Da gab es auch für Gosauer, die Weiderechte an den Ufern des Gosauerbachs hatten, die bekamen Abfindungen, teilweise auch in Form von Gratisstromlieferungen. Und Josef Stern war natürlich auch sehr stark mit der Politik damals verbandelt. Also die Strukturen sind ja nicht unverdaulich. Es gab auch ein großes Interesse des Oberösterreichischen Landtags, der auch bereits 1909 in einem Grundsatzbeschluss eine Beteiligung an diesen Gosauerwerken erwarb, also der Oberösterreichische Landtag bzw. die im Besitz des Landes Oberösterreich befindliche Oberbank waren dann mit 16% an diesen Gosauerwerken beteiligt. Das gab ein Stammkapital zur Errichtung der Gesellschaft von etwa 6 Millionen Kronen, dass man sich das vorstellen konnte. Ein Arbeiter, der beim Bau dieser Gosauerwerke tätig war, der verdiente wohlgemerkt bei 12-stündigen Tagesschichten 90 Kronen im Monat. Also das waren enorme Kapitalien, die hier eingesetzt wurden. Und man begann, nachdem durch entsprechende politische Verbindungen, durch entsprechende Verhandlungen letztlich im Zeitraum von 1907 bis 1909 das Projekt eingereicht und abgewickelt wurde, begann man 1909 mit den Bauarbeiten. Und da wurden eigentlich als erstes die Stufen 3 und 5 in Angriff genommen. Also es wurde das Kraftwerk in Vordersee errichtet, also Vorderer Gosauersee, und gleichzeitig die Stufe 5 in Steg. Steg ist ausgelegt als Spitzenkraftwerk, also immer dann, wenn Spitzenstrom gebraucht wird, wenn im Netz zu wenig Strom vorhanden ist, dann liefert Steg, während Vordersee für einen Dauerbetrieb, das heißt, es wurde beim Gosauersee die Staumauer, glaube ich, um über 10 Meter erhöht, sodass hier während der Schneeschmelze, während Regenperioden sehr viel Wasser aufgestaut werden konnte, das dann im Lauf des Winters abgearbeitet wurde. Und Sie kennen vielleicht im Winter den ausgeleerten Gosauersee. Also das war die Funktion der Stufe 3. Die Stufe 4, Gosau Schmied, wurde erst 1969 errichtet. Also das heißt, dieses Projekt dauerte sehr lange. Es gab ja dann auch einen Besitzerwechsel bereits vor dem Zweiten Weltkrieg. Da ging dann dieses Werk von Stern und Haferl direkt an eine Gesellschaft des Landes Oberösterreich, an die OK. Es gab beim Bau der Stufe 5 Steg eine technisch sehr aufwendige Wasserführung. Das heißt, vom Gosau Schmied wurde durchs Gebirge ein Stollen getrieben mit etwa 2 Kilometern Länge und auch bei diesem Stollenbau, das war dann so in den Jahren 1910, 1911, zeichnete sich schon der Technologiewandel ab. Also zu Beginn, der Stollen wurde von zwei Seiten vorgetrieben, wurden noch händische Bohrer eingesetzt. Also dieses ganz archaische Bohrgerät, das ist ein letztlich Flachmeißel, der vorne etwas weiter ist, und da arbeiten zwei Mann, das heißt, einer dreht den Bohrmeißel jeweils um 120 Grad weiter, also dass mit drei Positionen wieder ein Vollkreis beschrieben wird, und der zweite Mann klopft mit einem Hammer drauf. Also so wurden die Bohrlöcher für die Sprengung noch zu Beginn des Stollenbaus eingesetzt, und da war der Tagesvortrieb etwa 1,75 Meter, was ja nicht unerheblich ist. Also ich weiß, ich habe bei meinem eigenen Haus bergseitig Felsen abgebaut. Wenn man das macht dann und bewerkstelligt, dann hat man eine Vorstellung, dass 1,75 Meter Tagesvortrieb schon sehr viel ist. Aber es wurde dann bereits neue elektrische Schlagbohrgeräte, Pressluftbohrgeräte eingesetzt, und da stieg dann der Vortrieb auf das Doppelte. Also das heißt, hier fand während des Baus schon dieser Technologiewandel statt. Es waren bis zu 300 sogenannte Fremdarbeiter beim Bau eingesetzt. Das waren Arbeiter, die aus den italienischen Provinzen der Habsburger Monarchie, aus dem Trentino, die aus Mazedonien kamen. Die wurden auch in Baracken, es gab über 30 Arbeitsbaracken, also das war wirklich eine Großbaustelle, die Errichtung dieser Großbauwerke in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Es war zu dieser Zeit natürlich ein Thema, dann für den Strom auch Abnehmer zu finden. Es gab einen Großabnehmer, auch das wird einmal eine eigene Episode werden, das war eine Aluminiumschmelze, eine Aluminiumhütte in Steg, die ja sehr energieintensiv ist. Das war der Vorläufbetrieb des heutigen Elektronenwerkes, der heutigen Steg Carbon. Aber es wurde natürlich auch offensiv der Markt beworben. Es gab Werbeaktionen für elektrische Geräte, für Bügeleisen, für Kochplatten. Also das heißt, man musste ja für dieses Produkt Strom erst einen Kundenkreis finden, und es war auch notwendig, hier neue Absatzgebiete zu erschließen. Und eines dieser Absatzgebiete, das geografisch naheliegend ist, ist das Ausseerland. Und das ist eben diese Besonderheit, dass das Ausseerland auch heute noch immer von Oberösterreich und auch von der oberösterreichischen Energiegesellschaft, von der Nachfolgegesellschaft der OKA, mit Strom beliefert wird. Und diese, und jetzt kommen wir eben zu diesen Hochspannungsmasten, diese Leitungsführung geht vom Kraftwerk Steg, vom Umspannwerk Steg im Welderbegebiet über die Seeau, dann Richtung Saarstein, über den Pötschenpass ins Ausseerland. Für diese Leistungsführung werden sogenannte Gittermasten verwendet. Und das sind sehr frühe Typen dieser Gittermasten. Und darum finde ich sie interessant, wie die in der Kulturlandschaft stehen. So auf den ersten Blick würde man sagen, ja, passt so eine Hochspannungsleitung ins Welderbegebiet. Und man muss hier sehr pragmatisch das so sehen, als Hallstatt, Dachstein, Salzkammergut auf die Welderbeliste kam, waren diese Hochspannungsmasten natürlich schon lange Zeit vorhanden und sind dadurch automatisch Teil des Welderbes geworden. Ich habe mir dann überlegt, ob es bei diesen Masten interessante Qualitäten gibt. Was vielleicht auffällt ist, wenn man so über die Pötschenstrecke fährt, dass es zwei Typen gibt. Es gibt einen Typus, der ist eher schlanker, und einen Typus, der hat eine sehr breite, schwere Basis, und die sind immer abwechselnd. Also ein schwerer, ein schlanker, ein schwerer, ein schlanker. Und da denke ich, das sind ganz genaue statische Überlegungen, und das ist die Essenz dieser Gittermasten. Diese Gittermasten sind vom statischen System her sogenannte Fachwerke, also ähnliches System wie beim Eiffelturm, wo man bestrebt ist, mit möglichst wenig Materialaufwand eine möglichst hohe statische Wirkung zu erzielen. Also man vergrößert die Querschnitte, das heißt, da geht es um das sogenannte Thema der Flächenträgheitsmomente. Das heißt, je weiter Querschnitte voneinander entfernt sind und dennoch schubsicher miteinander verbunden sind, desto effizienter kann man das Material einsetzen. Ein Klassiker im Stahlbau, wo man das auch gut ablesen kann, ist der Idrig. Aber im Prinzip geht es darum, Stahl ist immer nur dort, wo die höchste statische Wirkung entfaltet, und dort, wo die Löcher sind, dort, wo die Luft ist, ist eigentlich auch kein Material erforderlich. Wenn man jetzt so materialeffizient arbeitet, hat das natürlich wie immer einen Preis. Also wenn man auf einer Seite optimiert, gibt es auf der anderen Seite einen Preis. Und dieser Preis ist die extrem hohe handwerkliche Arbeit. Und diese Gittermasten sind auch noch vernietet. Also die sind wirklich mit glühenden Nieten an Ort und Stelle miteinander verbunden worden. Diese Nietverbindung ist ja auch genial. Also man steckt durch das Loch eine glühende Niete. Das ist natürlich ein sehr gutes Arbeitsteam mit Feldschmieden erforderlich. Dann wird die Niete auf einer Seite zurückgehalten und auf der anderen Seite wird dann mit einem Gesenk draufgeschlagen, sodass die Niete auf beiden Seiten einen halbrunden Kopf hat. Und durch das Abkühlen der glühenden Niete wird natürlich ihre Länge etwas kleiner, und das macht aber das aus, dass durch diese molekularen Kräfte dann wirklich ein sehr, sehr inniger Zusammenhalt dieser Nietkonstruktion erfolgt. Das Ergebnis ist eine sehr, sehr filigrane Konstruktion. Das heißt, diese Masten sind zwar sehr große technische Objekte, aber durch ihre gitterartige Struktur ist die Landschaft dahinter weiterhin sichtbar. Und ich denke, das ist diese Qualität, dass man mit möglichst effizientem Materialeinsatz und relativ großen handwerklichen Aufwand eine Struktur erschafft, die für eine technische Einrichtung erforderlich ist, aber durch ihre Zartheit, durch ihre Filigranität, sie in der Landschaft gar nicht so stark auffallen. Vielleicht, wenn Sie das nächste Mal die Böttchenstrecke fahren, dass Ihnen dann erst aufgrund dieser Episode des Podcasts diese Masten überhaupt erst auffallen. Und das, denke ich, ist der Unterschied, wenn ich heute denke, wenn eine Windkraftanlage gebaut wird in die Landschaft. Die ist natürlich um einiges größer als so ein Gittermast, aber die sind eben, weil man heute nicht mehr diese Arbeitszeit in filigrane Konstruktionen investieren will, sind die massiv und eben intransparent. Und dadurch sind sie natürlich viel wirkmächtiger und viel, viel massiver im Landschaftsbild. Es gibt auch noch eine zweite Leitung, weil einer der Abnahmequellen, die ich ja schon kurz angesprochen habe, das war dann die Elektrifizierung dieser Salzkammergutstrecke, und zur Elektrifizierung der Salzkammergutstrecke war es auch erforderlich, eine Einspeisleitung vom Kraftwerk bzw. Umspannwerk Steg bis zum Bahnhof Steg-Gosa zu führen, wo dann die Elektrizität etwa am Scheitel der Strecke eingespeist wurde. Und auch diese Einspeisleitung ist ein etwas anderer Typ, aber auch diese Elemente sind noch wesentlich transparenter, wesentlich leichter als die heute üblichen massiven Betonelemente. Und hier merkt man, denke ich, auch sehr stark den Unterschied. Die Oberleitung der Salzkammergutbahn, das waren eben ursprünglich auch solche filigranen Gittermasten, und die wurden leider zerstört und durch Betonmasten ersetzt, und diese Betonmasten, diese nicht mehr transparenten, massiven Körper sind wesentlich deutlicher zu spüren. Und wenn Sie sich selbst ein Bild davon machen möchten, es gibt hoffentlich noch einige Zeit lang die Möglichkeit, in Bad Ischl am Frachtenbahnhof, da stehen an einem Nebengleis noch, ich glaube, 7 oder 8 der originalen Gittermasten und auf der Hauptstrecke die Betonmasten. Und da kann man sich's wirklich eins zu eins anschauen und sich selbst ein Bild machen, welche dieser Mastenkonstruktionen verträglicher mit der Kulturlandschaft umgeht. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.